Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Manche Größe der Literatur kommt einem ganz ernst und würdig und unnahbar vor. Aber dann hört man, dass sie doch ganz normale menschliche Vorlieben hatte. Oder Schwächen, könnte man vielleicht auch sagen. Thomas Mann zum Beispiel.
Wir haben dann herausgefunden, dass er zum Teil 2 bis 3 Mal die Woche ins Kino gegangen ist und über etliche Hollywood-Filme gesprochen hat und kommentiert hat. Zum Teil ganz bissige Kommentare. Zum Teil war er aber auch ein Riesenfan, zum Beispiel von dem Disney-Film Bambi, den er total positiv kommentiert.
Thomas Mann und Bambi und seine anderen Erfahrungen im Exil in Los Angeles, darum geht's hier. Freizeit, so heißt der erste Roman der Kölner Autorin Carla Kaspari. In dem Buch gibt es immer wieder Sätze von einem eigenen stillen Humor, Sätze wie dieser. Ein paar junge Leute fahren zeitgemäße Outfits auf Rennrädern vorüber. Carla Kaspari ist jetzt in Köln für uns im Studio. Hallo, seien Sie willkommen, Frau Kaspari.
Hallo, danke schön.
Sind Sie heute zufällig in einem zeitgemäßen Outfit auf dem Rennrad zum Studio gekommen?
Auf einem Rennrad nicht, aber auf einem Fahrrad.
Im zeitgemäßen Outfit.
Ja, sehr wahrscheinlich ist es ein zeitgemäßes Outfit, ja.
Dann bin ich da schon mal beruhigt. Die Hauptfigur in Ihrem Roman, die heißt Franziska, die ist 27. Sie hat unter anderem in Paris studiert, verdient offenbar ganz gutes Geld als Werbetexterin, Ghostwriterin, schreibt auch Texte für Bands, schreibt an ihrem ersten Roman. Also da sieht ziemlich vieles sehr gut aus im Leben von Franziska, aber glücklich scheint diese Figur nicht zu sein und der scheint so einiges zu fehlen. Was fehlt ihr denn?
Ja, ihr fehlt wahrscheinlich so ein bisschen der Sinn in allem. Also ich glaube, sie spürt zu dem Zeitpunkt, an dem der Roman anfängt, stark so den Druck der Existenz, der Emerging Adulthood vielleicht. Und dadurch ist sie eine sehr unnahbare, fast unsympathische Protagonistin, die sich zu allem so ein bisschen auf Distanz hält und nicht so richtig Nähe zulässt.
Wenn Sie sagen Emerging Adulthood, was meinen Sie jetzt damit?
Ja, ich glaube, sie hat, wie Sie das auch angesprochen haben, so die ersten Jahre ihrer 20er ganz gut bewältigt, hat die Selbstverwirklichung, die sie angestrebt hat, vielleicht einigermaßen abgeschlossen, verdient Geld, hat eigentlich so das Gröbste hinter sich, aber die damit einhergehende Leichtigkeit, die empfindet sie nicht so richtig.
Ich habe eine ganz interessante Kritik gefunden zu, oder nee, erstmal noch was anderes, weil Sie gerade interessanterweise sagten, so sympathisch ist die ja gar nicht. Warum ist die denn nicht sympathisch, die Franziska?
Ich glaube, das liegt einfach so in ihrem Wesen. Also ich habe sie ja so geschrieben, ich fand es spannend, so eine Art Anti-Heldin zu schreiben oder spannender als jetzt so eine total likable Person. Und ich finde, das irgendwie interessant, dass sie so unnahbar und unsympathisch ist, aber man ihr trotzdem irgendwie folgen möchte und einen interessiert, was sie jetzt als nächstes macht in ihrem Leben.
Sie ist sehr selbstbezogen, nicht wahr? Und lebt sehr in ihrem eigenen Kreis. Dass sie andere Menschen auch braucht, kann sie nicht so recht rüberbringen zumindest. So, ist das ein Teil ihres wenig sympathisch Seins?
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, sie befindet sich, wie wir alle wahrscheinlich, in diesem Spagat zwischen Individualität und Gemeinschaft und findet die Verbindung zur Gemeinschaft nicht mehr so richtig vielleicht. Und ist dadurch wahrscheinlich auch über weite Teile relativ einsam.
Mhm. Wobei sie ja ihr Roman heißt ja Freizeit und es gibt mal so einen Schlüsselsatz, den sagt nicht ihre Heldin, aber jemand anders und der scheint bei ihr auf fruchtbaren Boden zu fallen, denn sie sagt, meine Freizeit verbringe ich am liebsten allein. Kommt da auch der Titel her? Ist das so die Perspektive dieser Solo-Existenz ihrer Heldin und vor allem in der Freizeit?
Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Verweise auf den Titel im Text. Es ist einer davon. Ich glaube, es wird die ganze Zeit über den Roman hinweg versucht, herauszufinden, was Freizeit eigentlich bedeutet für unterschiedliche Figuren und Lebensentwürfe. Aber das ist mit Sicherheit einer davon, den sie auch wahrscheinlich unterschreiben würde, ja.
Und jetzt zurück zu diesem Thema Erwachsenwerden. Ich habe eine interessante Kritik zu Ihrem Buch in der Berliner Zeitung gelesen, offenbar von einem Kritiker, der so ungefähr im Alter auch von Franziska ist. Jedenfalls machte der den Eindruck, dass er sich noch ganz gut in diese Zeit, mittlere, späte 20er Jahre im Leben hineinversetzen kann. Und dieser Kritiker meinte zu dieser Lebensphase, das solle ja eine der besten sein, hört man oft, aber eigentlich, so wie Sie das auch gerade gesagt haben, verliere da das Leben gerade seine Leichtigkeit. Eine Menge Krisen türmen sich auf, weil man eben erwachsen wird, weil man Entscheidungen treffen muss für die nächsten 10, 20, vielleicht noch mehr Jahre. Aber diese Krisen treffen einen so, weil man eben noch nicht erwachsen sei, meint der, dieser Kritiker. Das, trifft das was von dem, was Sie erzählen wollten?
Ja, auf jeden Fall teilweise, würde ich sagen. Also ich wollte schon erzählen, dass mit dem Beginn des Romans ja ein Ende stattfindet. Und das ist so auf so einer basalen Handlungsebene das Ende einer Beziehung in ihrem Fall, also im Fall der Protagonistin. Aber eigentlich geht da ja viel mehr zu Ende. Also es geht, würde ich schon sagen, Jugend zu Ende und sie realisiert das dann in den folgenden Kapiteln.
Wobei das jetzt nach landläufigem Verständnis ja relativ spät ist für eine zu Ende gehende Jugend, 27. Also ich habe es auch schon öfter gelesen in soziologischen Aufsätzen, dass die Jugend heute länger dauert. Mhm. Bestätigt Ihr Roman das sozusagen?
Ja, vielleicht. Also vielleicht ist es in der oft auch angesprochenen Millennial-Generation, vielleicht dauert das alles ein bisschen länger, dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben.
Und Sie setzen die Franziska ja da auch in einen Kontext. Also sie hat so eine Gruppe von Freunden, die entscheiden, sich aufs Land zu ziehen. Und da zwei Paare sind das, sich da ein Haus zurechtzubauen und dort zu leben. Und auch andere treffen so Entscheidungen für ihr späteres Leben, zu denen ihre Franziska dann auf Distanz geht. Also sie scheint das auch zu befremden oder auch herauszufordern, dass andere jetzt diese Entscheidungen treffen, zu denen sie noch nicht in der Lage ist, eben erwachsen zu werden?
Ja, also sie ist auf jeden Fall sehr entscheidungsunfreudig und realisiert das dann auch irgendwann. Ein Satz aus dem Buch ist auch, dass Entscheidungen nie gut oder schlecht sind, sondern getroffen werden, damit es weitergeht. Und ich glaube, weil sie noch nicht so richtig bereit dazu ist, weiterzugehen, fällt es ihr schwer, sich zu entscheiden, ob sie jetzt in die Provinz zieht oder eine Beziehung führt oder nicht oder so, ja.
Interessant fand ich ja auch, dass sich Franziska öfter aus dieser Lebensphase rauswünscht. Also wie ich gerade schon sagte, wie dieser Kritiker schreibt, soll eine der besten sein. Das taucht auch in dem Roman öfter mal auf. Wir sind doch jetzt hier eigentlich in der besten Zeit unseres Lebens, sagt man immer so. Aber die Franziska sagt mal, eigentlich freut sie sich schon darauf, wenn sie 40 ist. Und dann hofft sie zum Beispiel, das fand ich auch so ein Zeichen dafür, dass sie den Humor ihrer Großmutter geerbt hat. Also wünscht sich sozusagen auch in die Figur der Großmutter hinein. Und dann sagt sie, leider würde sie nie so werden wie ihre Mutter, die eben logischerweise auch älter ist. Also irgendwie scheint sie sich in eine andere Lebenszeit hineinzuwünschen.
Ja, ich glaube, sie setzt sich einfach mit ihrer Zukunft als Frau auseinander und denkt darüber nach und hat natürlich als klassische Beispiele ihre Mutter. Ich glaube, sogar in dem Fall ging es um die Mutter von ihrer Freundin Mina und ihre Großmutter und versucht, glaube ich, da sich ein Narrativ abzuleiten, wie es weitergeht.
Es spielt sich ja vieles von dem Roman ab in Chats und Social Media. Ich glaube, einer der häufigsten Sätze in dem Roman ist, Franziska legt ihr Handy weg, was sie natürlich nur tun kann, weil sie es vorher in meiner Hand hatte. Lebt diese Franziska denn jetzt eigentlich besonders viel in der Social Media Welt oder ist das einfach typisch viel für ihre Altersgruppe?
Ich glaube, das ist relativ klassisch und normal und typisch für ihre Altersgruppe, würde ich sagen. Also natürlich ist sie ein bisschen mehr noch da drin, weil das irgendwie für ihren Job und ihre Personality als Autorin wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt, dass sie irgendwie extrem ist in dem Sinne.
Es gibt ja, ich habe vorhin diesen Satz mit den Outfits und den Rennrädern ja zitiert, der hat ja auch sowas, so einen Satz könnte man wahrscheinlich auch irgendwo bei Social Media gut finden, bei Twitter oder Instagram, und ihre Sprache in dem Roman, die hat auch sowas Pointiertes, Ironisches, Lustiges, Lakonisches, wie man es auch aus Social Media Welten kennt. Ist Freizeit der Roman auch sowas wie eine Literarisierung dieser digitalen Welt?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass der Roman formal das auf jeden Fall spiegelt und mit Absicht aphoristisch daherkommt und irgendwie teilweise sehr nüchtern und beobachtend, fast holzschnittartig. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine Weiterführung von Social Media ist oder so. Das muss ich auch während der Produktion feststellen, dass es schon ein Unterschied ist, ob man jetzt einen längeren Text schreibt oder einen Tweet.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was auch interessant ist an dem Buch, es gibt da so einige Doppelungseffekte, denn die Franziska, die schreibt selbst einen Roman. Also ihre Romanfigur schreibt einen Roman, der Freizeit heißt, so wie der Roman, den wir dann vor uns haben. Ja. Sie erzählt da vom Leben der Leute in dem Roman, vom Leben der Leute um sie herum, die wiederum auch als Figuren in ihrem Roman Carla Kaspari auftauchen. Dann gibt es auch noch die Parallelen zwischen ihnen jetzt als realer Figur und ihrer Romanfigur, beide im selben Alter, ähnliche Lebensstationen, beide sind sie erfolgreich auf Social Media. Was hat es denn mit diesen ganzen Doppelungen eigentlich auf sich?
Ich glaube, es rührt daher, dass mich einfach das Thema Fiktion und Faktualität sehr interessiert, auch immer schon interessiert hat. Und ich das als so eine Art B- oder C-Plot formal in den Text einfließen lassen wollte. Sodass dadurch, dass sie eben auch immer wieder über ihre FreundInnen schreibt, man sich ja schon auch fragen kann, was davon ist jetzt wahr und was denkt sie und was ist ausgedacht und so weiter und so fort. Und sich das ja eigentlich dann auch auf den ganzen Roman, auf den ganzen Text übertragen lässt. Und ich bin der Meinung, dass jeder Text, der erzählend ist, eine Fiktion ist und ich wollte das dadurch so ein bisschen ausdrücken.
Also auch ein Roman über Realität, Digitalität und Fiktion. Der Roman Freizeit von Carla Kaspari beim Verlag Kiepenheuer & Witsch ist der erschienen mit knapp 300 Seiten. 15 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Das sage nicht ich, so heißt ein neues Buch, eins der Bücher mit auffallenden, komischen oder fragwürdigen Titeln, die Hans von Trotha gesammelt hat für unsere Auszeichnung als Mops des Monats Juli.
Der Mops des Monats.
Starke Thesen und Versprechen gegen die Sommerflaute. Ganz generelle, wie du schaffst das nicht. Oder regional begrenzte, wie Neustart für den Darm. Für echte Spezialistinnen und Spezialisten gibt es Zusammenhänge im Pferd 3. Und es gibt auch den Rundumschlag gegen das Genre selbst als Ich bin alt, ich darf das. Und direkt als Ratgeber gegen Ratschläge. Als 3-in-1-Bundle gibt es jetzt Kann ich jetzt bitte mein Herz zurückhaben? Darf ich dich jetzt behalten? Und Die große Liebe kann mich mal. Wir legen noch Scheiß auf die Glücksfee drauf, allerdings auch Scheiße sagt man nicht. Gewieft klingt Klick mich, wenn du mich findest. Aufmunternd das Bekenntnis Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Einleuchtend der Aufruf an die Amtskirche Die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit. Vielversprechend das Buch der absurden Anführungszeichen und ein bisschen auftrumpfend, Schätzchen, 109 ist doch kein Alter. Echt und irgendwie perfekt wirkt der Titel Echt ist mein Perfekt. Und final desillusionierend, nach dem Erwachen ist immer noch Montag. Allgemein Menschliches wird in Erziehungsstatus kompliziert auf den Punkt gebracht, aber auch in der Frage, mein Chef ist irre. Irre auch? Verneinungen können einem Titel etwas Widersprüchliches verleihen, wie bei Englisch ist nicht easy, etwas Ratloses wie in Ich wollte nie Veganer sein oder auch etwas Rätselhaftes, zum Beispiel Vorbei ist eben nicht vorbei. In der Sommerflaute haben außerdem rhetorische Routinetitel Konjunktur, wie die Abwandlung klassischer Titel, Begriffe oder Redewendungen, die einen aktuellen Titel auf dem Weg des Transfers aufwerten soll. Etwa, und jedem Anfang wohnt ein Zaudern inne. Oder einmal breifrei bitte. Oder Glaube, Spiele, Hoffnung. Besonders beliebt ist im Rahmen der rhetorischen Routinetitel der rhythmisch-rhetorische Dreisprung. Der geht immer. Siehe Sommer, Glück und blaues Meer. Therme, Morde, Sahnetorte. Oder im Schwierigkeitsgrad noch erweitert um die ebenfalls immer beliebte Alliteration Hard, Heavy and Happy. Zu derselben Kategorie, rhythmisch-rhetorischer Dreisprung plus Alliteration, gehört auch der Mops des Monats. Bei hartem P im Ansatz, rhythmisch besonders elegant nach hinten ausschwingend. Es handelt sich um ein Buch zur Gesundheitsvorsorge für den, wie es heißt, unverwundbaren Mann. Der Mops des Monats Juli geht an Porsche, Pommes, Prostata.
Ja, Porsche, Pommes, Prostata, ein Buch von Dr. Med Florian Sturm, eben über zwei Dinge, die nicht so gut zusammenkommen, Männer und Gesundheitsvorsorge, um die zusammenzulocken, wahrscheinlich der Porsche da im Titel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt wollen wir Ihnen hier ein Buch von Linda Buström-Knausgård vorstellen. Oktoberkind heißt das und vielleicht sagen Sie Knausgård, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Dann wahrscheinlich durch den Ex-Mann dieser Schriftstellerin, nämlich Karl-Ove Knausgård. Die beiden waren 9 Jahre lang verheiratet und Karl-Ove Knausgård hat in seinen autobiografischen Romanen ausgiebig über seine Frau geschrieben. Jörg Margenau, der Kritiker, hat Linda Buström-Knausgårds Roman für uns gelesen. Herr Margenau, Oktoberkind, der Titel klingt ja nach Kindheitsroman. Ist das so ein Buch über eine Kindheit?
Auch ein kleines bisschen, aber es ist doch vor allem ein Roman einer Selbstermächtigung und der literarische Versuch, die Deutungshoheit über das eigene Leben zurückzugewinnen. Einerseits, weil sie sich immer als Romanfigur von ihrem Ex-Mann wiederfinden musste und mit dessen Darstellung des gemeinsamen Lebens nicht unbedingt einverstanden war, wie sie in einem Interview mit dem englischen Guardian verraten hat. Andererseits aber, und das vielleicht noch stärker, weil sie über ihre bipolare Störung schreibt, über die auch ihr Ex-Mann in den Romanen immer wieder berichtet hat und weshalb sie sich einer Elektroschocktherapie unterzogen hat oder unterziehen musste, das wird nicht so ganz klar, aber auch das ist eine Entmächtigung gewesen, genauso wie sich als literarische Figur wiederfinden zu müssen. Und die Folgen dieser Elektroschocktherapie und was das mit ihr machte, dass sie da wieder die Hoheit gewinnt über sich selbst, darum geht es in diesem Roman.
Und was sind das für Folgen? Was hat sie da erlebt mit dieser Elektroschocktherapie, was ja erstmal schon so als Wort grausam genug klingt?
Das ist offenbar in Schweden eine durchaus gebräuchliche Therapieform. Sie und Karl-Ove Knausgård, die da Gespräche mit den Ärzten führen, sind allerdings strikt dagegen und trotzdem geschieht es dann. Man weiß nicht so richtig, warum. Die Ärzte sagen, das ist wie der Neustart eines Computers und hinterher geht's ihnen besser. Die Nebenwirkungen allerdings sind dann doch ziemlich verheerend, weil das ist ein umfassender Gedächtnisverlust. Und das Gedächtnis ist ja nun doch das zentrale Kapital einer Schriftstellerin. Und von dem Versuch dann, die Erinnerungen wieder zurückzuerobern, handelt dieses Buch auch. Das eigene Schreiben wiederzufinden. In dieser Lage, in der Fabrik, wie sie das nennt, diese Klinik, wo die Einzelnen da dann immer wieder in die Therapie hineingeschoben werden und mit ihren Ängsten auch zu kämpfen haben und hinterher dann eigentlich als ausgehöhlte, leere Wesen tatsächlich wieder einen Neustart absolvieren müssen.
Und dieser Neustart, dieses Wiedergewinnen der Erinnerungen, strukturiert das auch den Roman? Ist das, folgt der Roman diesem Wiederauftauchen der Erinnerung, ja eigentlich dem Wiedererwachen der eigenen Persönlichkeit, muss man ja auch sagen, ne?
Ja, das ist dann, also was ja im Erzählen eigentlich immer passiert, aber in diesem Fall durch die literarische Konstruktion dann doch sehr eindringlich deutlich gemacht wird, die Konstruktion als Rekonstruktion des eigenen Lebens. Da tauchen die Erinnerungen nach und nach auch mit Unterstützung einer sehr freundlichen Schwester in dieser Klinik wieder auf, die immer die richtigen Fragen stellt und vorandrängt. Das sind dann auch Kindheitserinnerungen, Erinnerungen an ihren ebenfalls bipolar erkrankten Vater, der Alkoholiker war, meistens auch in der Klinik, vor dem sie sehr viel Angst hatte, weil er unkontrollierbar war und unberechenbar. Das sind Erinnerungen an die Mutter, eine berühmte Schauspielerin, der die Karriere vielleicht auch ein bisschen wichtiger war als die eigene Tochter. Das sind diese Ängste, die sie dann selber aber auch auf ihre 4 gemeinsamen Kinder mit Karl-Ove Knausgård weiterreicht und die Wiederholung dessen, was sie als Kind erlebt und dessen, was sie dann als Erwachsene selber durchmacht mit dieser Krankheit und mit dem, was sie weiterreicht, vielleicht auch wieder an die nächste Generation. Das ist in diesem Roman sehr schön gemacht, weil er eben nicht linear, nicht chronologisch von der Kindheit bis in die Gegenwart erzählt, sondern durcheinander und immer wieder an unterschiedlichen Ebenen dieses Lebens einsetzt, eigentlich thematisch orientiert, sich vorarbeitet zu einzelnen Motiven.
Das ist ja ein vergleichsweise schmaler Roman, wenn ich jetzt daran denke, dass da ein ganzes Leben wieder auftaucht aus der Erinnerung und rekonstruiert werden muss. 220 Seiten hat das Buch. Das fällt auch auf, weil ja ihr exzessiv erzählender Ex-Mann Karl-Ove Knausgård sich sehr, sehr, sehr viel mehr Platz genommen hat für seine Erzählung.
Ja, das sind ja 6.
Ja, genau.
6 Bände mit, glaube ich, jeweils 800 Seiten. Ihr Ex-Mann versucht ja auch eigentlich eine Lebensmitschrift von der Gegenwart. Er versucht, jeden Moment festzuhalten, das Leben mitzustenografieren. Das ist ja auch was Manisches eigentlich in dieser Angst. Es könnte etwas verloren oder vergessen werden, wenn man es nicht aufschreibt und festhält. Sie hat ein ganz anderes Verfahren. Das Einzige, was sie beide verbindet, ist das radikal autofiktionale Schreiben. Aber sie geht szenisch vor, packt einzelne Bilder hintereinander. Sie hat nie diesen Anspruch, jetzt alles mitzuschreiben und die Tage irgendwie zu tapezieren, sondern herauszugreifen, herauszupicken und sich so vorzuarbeiten zu einem Gesamtbild, durchaus auch ihres eigenen Lebens, aber das entsteht eben aus einzelnen Szenen und Bildern und das ist ein völlig anderes Verfahren.
Oktoberkind, der Roman von Linda Boström-Knausgård. Aus dem Schwedischen wurde der übersetzt von Ursel Allenstein. Im Schöffling Verlag ist das Buch erschienen. Wie gesagt, 220 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Jörg Markenau. Gestern hatten wir hier den Schriftsteller Christian Baron zu Gast für ein Gespräch über seinen neuen Roman »Schön ist die Nacht«. Das ist ein Buch, das an seinen großen Erfolg »Ein Mann seiner Klasse« anschließt. Christian Baron hat da von seiner Familie erzählt, von einem Leben in Armut am Rand der Gesellschaft in Deutschland. Und bei seinem neuen Roman schaut er dafür auf die Generation seiner Großeltern. Wir haben Christian Baron auch gefragt, ob es ein Buch gibt, das für sein Leben ganz besonders wichtig war.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Das Buch meines Lebens ist der Roman Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der viel Wiederholung mag in der Literatur, aber dieses Buch lese ich bestimmt einmal im Jahr wieder. Es hat mich zum ersten Mal mit Anfang 20 gepackt. Da ist mir es in die Hände gefallen im Rahmen des Germanistikstudiums. Ein Seminar über die Literatur der Weimarer Republik und dieser Franz Bieberkopf, der hat mich nicht schlafen lassen. Also nicht nur, weil ich ganze Nächte durchgelesen habe, sondern auch, weil ich von dieser Figur so begeistert war. Er verkörpert Ambivalenzen, wie man sie im wahren Leben kennt und trotzdem hat Döblin das so kunstvoll aufgeschrieben mit dieser Montagetechnik, wie ich das vorher und nachher nie wieder in einem Buch gelesen habe. Diese Sprache ist so, sie ist auf der einen Seite sehr expressiv, sie wird diesem Charakter gerecht, der kein reiner Held ist, aber auf der anderen Seite auch wieder so, spricht er immer wieder so, dass man denkt, ich will dich einfach nur mal in den Arm nehmen, du komischer Typ. Und dann wird's vielleicht wieder. Und dieses Straucheln und nicht auf die Beine kommen, das ist etwas, das, so was man normalerweise als die Conditio Humana bezeichnet, trifft das sehr gut. Oder wenn man auch so will, das Leben im Kapitalismus beschreibt das ganz, ganz wunderbar. Und ich empfehle dieses Buch wirklich, wo es nur geht, jedem Menschen weiter, der mir irgendwie begegnet und mit mir über Bücher redet.
Christian Baron sagt, Leute, lest Berlin, Alexanderplatz von Alfred Döblin. Und Christian Barons eigenes neues Buch, Schön ist die Nacht, das ist gestern im Klasen Verlag erschienen. Und unser Gespräch mit ihm, das finden Sie natürlich auf unserer Homepage. Wie der Alltag eines deutschen Schriftstellers im Exil aussah, mit seiner Arbeit und Kinobesuchen und Freunden und. Davon erzählt das Buch Thomas Manns Los Angeles Stories from Exile 1940 bis 1952. Mit 70 kurzen Essays, Illustrationen, historischen Fotos zeigt das Buch ein Bild vom Leben dieses Literatur-Nobelpreisträgers im Exil. Und meine Kollegin Kerstin Zilm, die hat in Los Angeles mit Herausgebern und Autorinnen des Buches gesprochen.
Die Herausgeber waren sich einig. Thomas Manns Los Angeles Stories from Exile 1940 till 1952 sollte nicht ein weiteres wissenschaftliches Werk mit zahllosen Fußnoten werden. Das Buch sollte vielmehr den Alltag Thomas Manns im Exil erlebbar machen und den Literatur-Nobelpreisträger von einer weitgehend unbekannten Seite zeigen. Viele denken, er war immer steif, seriös und ernst, sagt der Direktor des Thomas-Mann-Hauses, Benno Herz.
Dem war aber gar nicht so. Ich finde, es ist dann wirklich interessant zu sehen, also wie er sich auch hier auf die lokale Kultur und die Stadt einlässt und auch in der Kommunikation mit seinen Freunden und Bekannten hier in der Stadt eben halt doch auch sehr aktiv ist und sehr offen auch für neue Impulse.
Zahllose Anekdoten aus Tagebüchern und Briefwechseln, Memoiren und Biografien hat er mit Nikolai Balmer gesammelt. Der war zu Beginn des Projekts noch Direktor des Thomas-Mann-Hauses. Herz und Balmer förderten Details zutage über Orte, an denen Thomas Mann Reden hielt, über seine Aufenthalte im Weißen Haus, über das Studio, in dem er seine BBC-Reden an das deutsche Volk aufnahm, aber auch über scheinbar triviale Alltagserlebnisse.
Die Route mit dem Pudel, die er immer genommen hat nach den Schreibvormittagen, oder die Strände, die er gemacht hat.
Wir haben dann herausgefunden, dass er zum Teil 2 bis 3 Mal die Woche ins Kino gegangen ist, ja, und über etliche Hollywood-Filme gesprochen hat und kommentiert hat. Zum Teil ganz bissige Kommentare, zum Teil war er aber auch ein Riesenfan, zum Beispiel von dem Disney-Film Bambi, den er total positiv kommentiert.
Liebevoll ergänzt mit historischen Fotos, Stadtplänen und Illustrationen ergeben die mehr als 70 Essays von über 40 Autorinnen und Autoren einen lebendigen Einblick nicht nur in das Leben Thomas Manns und der Exilgemeinde, sondern auch der Pazifikmetropole in den 1940er und 50er Jahren. Es gebe in Los Angeles ein wachsendes Interesse am Beitrag der vor dem Nazi-Regime Geflüchteten zum Kulturleben der Stadt, sagt Literaturkritikerin Donna Rifkin.
And this book is a very important contribution to that because it shows Mann correctly as the sort of centerpiece of.
Dieses Buch ist ein sehr wichtiger Beitrag dazu, weil es Mann richtigerweise als Mittelpunkt der Künstlerinnen und Intellektuellen zeigt, die hier versammelt waren. Es verdeutlicht, wie sie von der Stadt beeinflusst waren und sie beeinflussten. Es kann sehr viel dafür tun, die Gründe für ihre Flucht und ihr Leben zu verstehen. Rifkin selbst hat eine Biografie über die erfolgreiche Drehbuchautorin und Freundin der Manns, Salka Viertel, geschrieben. Ihr Beitrag zum Buch ist ein Essay, in dem sie erzählt, wie Viertel und Thomas Mann gemeinsam Organisationen unterstützten, die Verfolgte der Nazis bei Visa-Verfahren und mit Spenden für die Flucht halfen. Typisch für das Buch ist, wie Rifkin das mit einer anderen Seite Manns verknüpft.
There was also the private Thomas Mann, which is what you would see at Salka Viertel's house, where he just wanted a piece of her cake.
Da war auch der private Thomas Mann, der bei Salka Viertel einfach nur ein Stück Kuchen, eine Tasse von ihrem wunderbaren Kaffee und mit anderen zusammensitzen wollte, die Deutsch sprachen.
And to sit among people who were speaking German.
Von großer Leichtigkeit ist dieses Buch durchzogen, ohne die Ereignisse zu unterschlagen, die die Protagonistinnen ins Exil getrieben hatten. In einführenden Essays zu jedem Kapitel schaffen die Herausgeber einen Überblick über politische und kulturelle Hintergründe in Europa wie den USA. Universelle Themen ziehen sich durch das gesamte Werk. Benno Herz.
Flucht, Exil, Heimatverlust, aber eben auch das, ja, eine neue Heimat finden in einer neuen Stadt auf einem anderen Kontinent. Und wie das eben auch zusammenhängt dann eben mit Kultur und Kulturproduktion.
Das Buchprojekt begann im Frühjahr 2020 als Social-Media-Serie. Das Thomas-Mann-Haus musste wegen der Pandemie schließen. Die Stipendiaten und Stipendiatinnen waren abgereist und die Leitung überlegte, wie sie mit anderen Mitteln an den Kampf für Demokratie, der von diesem Ort ausging, erinnern könnte. Nikolai Blaumer.
Das soll schon auch ein Beitrag sein, um halt dieses wichtige und berührende Erbe auch von den Emigres wachzuhalten, was so vieles geprägt hat, wie wir heute denken und Kultur erleben. Und insofern hoffe ich, dass dieses den Emigres gewidmete Buch irgendwie dazu beiträgt.
Es lädt außerdem Besucher wie Bewohnerinnen von Los Angeles ein, auf den Spuren Thomas Manns, seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die Stadt ganz neu und anders zu entdecken.
Thomas Manns Los Angeles Stories from Exile. Das Buch gibt's als englischsprachige Ausgabe im Verlag Angel City Press.
Straßenkritik.
Mein Name ist Franz Josef Mayer. Ich bin Journalist vom Beruf, schon aus der dienstgeraume Zeit, seit Jahrzehnten in Schopenhausen. Eines meiner Lieblingsthemen beim Lesen sind literarische Tagebücher. Es beginnt mit Kafka oder Max Frisch, auch Martin Walser ist sehr amüsant. Und im Augenblick bin ich wieder zu Christa Wolf gekommen und zu Thomas Brasch. Diese ganzen Reflexionen in diesen Tagebüchern sind für mich das Interessanteste. Man liest sowas auch nicht in einem durch, da ist ja keine Spannung drin wie in einem Roman. Ich schreibe sehr intensiv Tagebuch, also seit 1983, da habe ich eine ganz bestimmte Form für mich gefunden. Ich schreibe die Seite runter, druck sie aus und lege ein Blatt auf das andere. Der Stab ist inzwischen tischhoch.
Was für ein Bild, ein tischhoher Stapel von Tagebüchern von Franz Josef Mayer in Schrobenhausen. Und anstecken lässt er sich dazu von literarischen Tagebüchern, zum Beispiel von Max Frisch oder Christa Wolf. Von beiden gibt es Ausgaben im Suhrkamp Verlag.